Juli Dungen, Die goldene Stadt, gelesen von Jasmin Stab. Einst lebte in der schönen und blühenden Stadt Benares, welche der Sitz aller Weisheit und großen Reichtums gewesen, ein gar mächtiger Monarch Ukana, dessen Göttin früh gestorben war. Er betrauerte sie tief, gelobte sich, unvermählt zu bleiben, für seine Untertanen zu leben und dieselben glücklich zu machen. Diese verehrten ihn denn auch gleich einem Gott, welcher auf die Welt herabgestiegen, die Menschheit zu beglücken, und führten all seine Befehle und Wünsche mit Freude und Liebe aus. Kurz, dieser König wäre sehr zufrieden und glücklich gewesen, wenn nicht neben der Trauer um seine verstorbene Gemahlin auch noch der Kummer um seine einzige Tochter sein Glück getrübt hätte. Dass die Gattin tot war, sah er als einen Beschluss der Götter an, und fromme Totenopfer, welche er ihrer Asche brachte, besänftigten die Heftigkeit seines Schmerzes. Die Prinzessin aber, seine Tochter, welche lebte, ihren Vater innig verehrte und liebte, sich aber wegen dieser kindlichen Liebe nicht von ihm trennen wollte und nicht zum Heiraten zu bewegen war, so viele Prinzen und Könige auch schon um sie gefreit. Diese Tochter machte ihm große Sorgen und Kummer. Eines Tages versammelte er nun alle Minister und Räte vor seinem goldenen Thron und befahl auch seiner Tochter, vor ihm zu erscheinen. Dieselbe trat auch sogleich in tiefem Gehorsam mit ihren Freundinnen und Dienerinnen in den von Gold und Edelsteinen funkelnden Thronsaal und beugte vor dem Thronsitz ihres Vaters die Knie. Der König hob die geliebte Tochter, deren strahlende Schönheit ihre ganze Umgebung verdunkelte, liebevoll auf und sprach zu ihr folgende Worte: »Du siehst, meine Tochter, welch ein gütiger Vater ich bin, indem ich dich bitte, meinem Rat beizuwohnen, welcher sonst den Frauen nicht zugänglich ist. Aber die Sache betrifft dich selbst. Dass ich bei deiner zukünftigen Verheiratung nicht blind über dich verfüge, sondern dir die erste Stimme zugestehe, bezeugt die hohe Schätzung, welche ich deinem Wert und deinen Tugenden erteile. Drei Fürsten sind es vorzüglich unter der unzähligen Menge deiner Bewerber, welchen ich den Vorzug gebe und unter denen ich dich zu wählen ersuche. Der erste ist der Beherrscher von Vata, und sein Reich ist von dem Vindhya-Gebirge eingeschlossen, so dass kein Feind sein Land jemals betreten kann. Der süße Friede herrscht in seinem Reich, welchen nie eines Kriegers Fuß zerstörte. Das ganze Land gleicht einem Zaubergarten, von den Dienern des Gottes Kugara bewacht. Sein Volk ist das glücklichste des Erdkreises, wenn auch nicht das berühmteste. Willst du ihn, meine Tochter, so wirst du die Freuden des Himmels schon auf Erden genießen, und dein Leben wird ein ununterbrochener Sonnenstrahl sein. Der zweite deiner Freier, mein Kind, ist der kriegerische Fürst Pungasena. Die Dichter besingen die Gewalt seines Armes und vergleichen ihn mit Kumara, dem Kriegsgott. Aber er ist so klug wie tapfer, und sein Kopf weiß zu beherrschen, was sein Arm eroberte. Viele Tausende von edlen Kriegern folgen seinem Schlachtruf. Er ist der mächtigste der indischen Fürsten. Der dritte, welchen ich dir, o Töchterchen, vorschlage, ist der Fürst Udagua. Er beherrscht das südliche Indien und ist unermesslich reich. Seine Mutter, eine Tochter der Götter, welche durch den Fluch eines bösen Dämons auf die Erde geschleudert wurde und welche sein Vater als von göttlichem Ursprung erkannte und zur Gattin nahm, hat ihm Zaubermacht verliehen über alles Erschaffene. Er ist jedoch edel und gut und hat sie noch nie zum Schaden eines Geschöpfes benutzt. Wohl aber verbreitet er durch seine Zaubermittel Glück und Segen über seine Untertanen. Unter diesen dreien sollst nun du, meine Tochter, eine Wahl treffen und den herauswählen, welcher schon in einem anderen Leben dein Gatte gewesen. Denn wie du weißt, hat nach unserem göttlichen Glauben der weise Brahma es so eingerichtet, dass sich die Seelen derer, welche auf einem anderen Stern und in einer früheren Zeit schon miteinander vereinigt waren, in Liebe und Treue hier wiederfinden, um sich wieder zu vereinen. Eine weise Haushälterin ist die Natur und sorget, dass Gleichgeartetes und Gleichgesinntes sich zueinander finde. Und nur wer dieser göttlichen Einrichtung uneingedenk eine unkluge Wahl trifft, muss dies sein ganzes Leben lang bereuen. Wähle also, mein Kind, und wähle weise, damit du glücklich wirst. Die Tochter aber, welche Kankara hieß, war ein kluges und besonnenes Mädchen und antwortete bescheiden: »Lieber Vater, es ist nicht sträflicher Eigensinn, dass ich deinen Wünschen bis jetzt nicht entsprochen und eine Wahl getroffen habe. Warnende Träume hielten mich von diesem Schritt ab. Heute Nacht aber erschien mir im Traum der Wundervogel Madasha und sang in einem fort: »Mädchen, wähle den Brahmanen oder Krieger, welcher die goldene Stadt gesehen.« Noch als ich erwacht war, hörte ich von fern des Vogels Stimme dasselbe Lied singen. Und eben wollte ich mich zu dir, mein hoher Vater, begeben und dir den Willen der Götter verkünden, als dein Befehl mich zu dir berief. Den Mann werde ich also wählen, welcher die goldene Stadt gesehen. Quäle mich aber nicht länger vergeblich auf andere Weise, mein Fürst und Herr.« Der König war über die Worte seiner Tochter sehr zufrieden.
»Welch ein Glück«, sagte er, »dass das Kind sich endlich fügsam zeigt, wenn sie auch eine Bedingung gestellt hat. Diese Bedingung wird sich ja wohl erfüllen lassen. Ich habe zwar nie von der goldenen Stadt gehört, aber ein König braucht auch nicht alles zu wissen. Dafür ist er König.«
Hierauf sagte er zu den Ministern und Großen, welche an seiner Seite standen:
»Hat einer von euch die goldene Stadt erblickt? Wer sie gesehen hat, dem gebe ich meine Tochter zur Gattin und ernenne ihn zum Nachfolger in meinem Reich.«
Aber da sah jeder erstaunt den anderen an, und sie riefen aus:
»Großmächtiger König! Wir haben nicht einmal den Namen dieser Stadt gehört, viel weniger sie gesehen.«
Nun rief der König seinem Minister und sagte:
»Geh, lasse meine Diener unter Trommelschlag die ganze Stadt durchziehen und fragen, ob irgendeiner meiner Untertanen oder ein Fremder, welcher hier verweilt, die goldene Stadt gesehen. Dieser bekommt meine Tochter zur Gemahlin.«
Des Königs Befehl wurde also bald Folge gegeben. Viele königliche Diener durchzogen unter Trommelschlag die Stadt, und wenn dann recht viel Neugierige herbeikamen, zu hören, was es gäbe, so wurde laut verkündet:
»Wer unter euch Umstehenden, sei er Krieger oder Brahmane, die goldene Stadt gesehen, der trete hervor und spreche, dass wir ihn zum König führen, welcher ihm seine Tochter, die reizende Prinzessin Kankara, zum Weib geben und ihn zum Nachfolger im Reich ernennen will.«
Doch vergebens rasselten die Trommeln, vergebens riefen die königlichen Diener laut, dass sie zuletzt alle heiser wurden. Niemand meldete sich, die Umstehenden schüttelten die Köpfe und einige alte Leute brummten verdrießlich:
»Was soll das für eine goldene Stadt sein, von welcher unser König spricht und von welcher wir alten Leute niemals etwas gesehen oder gehört haben? Fürwahr, diesen Fürsten muss ein böser Dämon im Traum geäfft haben, dass er solch törichte Dinge verkünden lässt. Die goldene Stadt gesehen, hat man je dergleichen gehört? Wenn es eine goldene Stadt gäbe, so müssten wir doch davon erfahren haben. Wir sind so alt und haben so viel erlebt, dass wir wohl mit Recht uns die Brunnen der Weisheit nennen können. Unsere Väter, die auch sehr alt wurden, hätten doch wenigstens etwas von dieser goldenen Stadt gehört haben müssen. Aber auch diese wussten es nicht. Und nun kommen diese Ausrufer des Königs, stören uns bei unserer Mittagsruhe, dass wir glauben mussten, es würde ein großes Volksfest bereitet, und wir würden alle aufgefordert, demselben beizuwohnen und Wein und Esswaren zu empfangen. Stattdessen hören wir nur von dieser goldenen Stadt. Nein, es ist wahr, unser König hat doch bisweilen recht sonderbare Einfälle. Und unter dem früheren Herrscher, dem klugen und weisen Banaga, wäre so etwas nicht vorgekommen. Freilich war auch dieser ein betagter, kluger, würdiger Mann und kein solcher Springensfeld wie unser jetziger Monarch, welcher, obgleich mit einer erwachsenen Tochter begabt, doch noch einem Jüngling gleich sieht. Die goldene Stadt, welch ein Unsinn!
Und also brummend zogen sich die Alten wieder in ihre Häuser zurück, die verlorene Mittagsruhe einzubringen, während die Jüngeren, weniger schlecht gelaunt als die Greise, sich lachend darüber unterhielten, wie wohl jene Stadt aussehen und wie derjenige glücklich sein möge, welcher sie kenne und deshalb den holden Morgenstern, die Prinzessin Kankara, zur Gemahlin erhalte. Unter den Eingeborenen der Stadt war nun auch ein Brahmanenjüngling, schön von Angesicht, aber dem Leichtsinn verfallen. Er hatte all sein Hab und Gut im Spiel verloren, und wie er nun die Verkündigung hörte, dachte er bei sich:
Hier wäre eine Gelegenheit, wieder zu Vermögen zu kommen und noch obendrein eine reizende Gemahlin zu erhalten.
Er lief also den Ausrufern nach und sagte:
Ich, der Brahmane Satidara, der Sohn des Baladera, habe diese Stadt gesehen und kann von ihr berichten.
Die königlichen Diener, welche, wie erzählt, vom vielen Rufen ganz heiser geworden waren, riefen hocherfreut:
Heil dir! Gehe gleich mit uns zum Minister, dass er dich beim König anmelde.
Und so ging Satidara mit diesen Leuten sofort in den Palast des Königs, wurde angemeldet und vorgelassen und sagte dem König dasselbe, was er dessen Dienern erzählt. Denn er hatte sich auf dem Weg seine Rolle vorgesagt und fing nun, wie jeder Lügner tut, bereits an, selbst an die Sache zu glauben. Der König aber, ein besonnener Mann, befahl den Jüngling zu seiner Tochter zu führen, damit ihn dieselbe ausforsche und die Wahrheit ergründe. Wir haben schon gesagt, dass die Prinzessin Kankara ein reizendes Wesen war. Zum Glück war sie aber ebenso klug als schön, und wie der Brahmane hereingeführt wurde und sich tief vor ihr verneigte, befahl sie ihm ernst und ruhig zu erzählen, wo und wie er die goldene Stadt gesehen. Satidara erwiderte:
»Ja, ich habe diese Stadt gesehen, als ich nach Wissen begierig die Erde durchwanderte.«
Die Prinzessin fragte weiter:
»Auf welchem Weg bist du dahin gelangt und wie sieht diese Stadt aus?«
Darauf entgegnete der Brahmane:
»Ich bin von hier aus nach Hanapura gewandert und von dort aus in die berühmte Stadt Vermassi. Von diesem Ort sind es noch etwa 5 Tagereisen nach der goldenen Stadt, welche ihren Namen mit Recht besitzt, denn sie ist ein Ort, wo Wissenschaften und Vergnügen zu gleicher Zeit gepflegt werden. Hoher Reichtum und tiefe Klugheit ziert ihre Bewohner, und weil die Stadt von einer goldenen Mauer, deren Tor mit Edelsteinen eingelegt sind, umgeben ist, darum nennt man sie die goldene Stadt. Nachdem ich dort längere Zeit gelebt und mir Wissenschaften erworben, kehrte ich auf dem nämlichen Weg wieder hierher zurück. Dies, hohe Fürstin, ist die reine Wahrheit.«
Nach diesem Bericht schwieg der schlaue Brahmane und stellte sich in ehrfurchtsvolle Entfernung. Die Tochter des Königs rief aber bewundernd aus:
»Deine Geschichte, junger Brahmane, ist so lehrreich und klug, dass ich dich bitten muss, noch einmal zu wiederholen, wo und wie du die goldene Stadt gesehen.«
Als nun Satidara mit großer Frechheit die Erzählung noch einmal wiederholte, da brach die Prinzessin in helles Lachen aus, so daß er bestürzt innehielt. Aber ernst und streng sagte die Prinzessin nun zu dem Brahmanen:
»Schlauer Betrüger, du hättest verdient, dass ich meinen Vater ersuchte, dich ob deiner Lüge mit dem Tod zu bestrafen. Doch du tust mir wieder meinen Willen leid, und ich will deinen Betrug erst meinem Vater klagen, wenn du in Sicherheit bist. Deine einzige Strafe soll sein, dass dich meine Dienerinnen aus dem Palast jagen. Eine viel zu gelinde Buße für einen Mann, der es gewagt hat, eine edle Jungfrau betrügen zu wollen. Dienerinnen,
Jag diesen Brahmane mit Spott und Hohn aus unserem Schloss, denn er ist ein Lügner.«
So geschah es. Satidara musste unter Spott und Lachen der dienenden Mädchen den Palast verlassen. Die Prinzessin aber ging erst nach geraumer Zeit zu ihrem königlichen Vater, über die ihr zugefügte Beleidigung zu klagen. Der König war sehr entrüstet über den Brahmanen und sehr betrübt über die Aussicht, dass seine Tochter sich wohl schwerlich verheiraten werde. Als aber die Prinzessin ihm scherzend vorwarf, dass er sie nicht liebe, weil er sie forthaben wolle, entgegnete der König: »Nicht lange, o Tochter, ziemt sich, wenn das jungfräuliche Alter erreicht ist, das einsame Leben für eine Jungfrau. Denn schlechte Menschen, die missgünstig sind, verbreiten bald lügenhafte Verleumdungen. Ja, diese Leute lieben es, gerade die besten Menschen durch solche Lügen zu beschmutzen. Höre als Beleg die Geschichte des Harishna, die ich dir erzählen will.« Und er begann. Am Ufer des Ganges liegt die blütenreiche Stadt Batali. Dort lebte einst ein frommer Büßer namens Harishna. Er hatte die heiligen Wallfahrtsorte besucht und wohnte in einer Hütte, welche aus Zweigen zusammengesteckt war, an den Ufern des Ganges, nährte sich durch Almosen und flößte allen Leuten durch seine seltene Frömmigkeit Vertrauen und Ehrfurcht ein. Einst wehrte er einem Mann, welcher einen Hund misshandeln wollte. Dieser, um sich zu rächen, sagte zu einem anderen:
»Welch ein schlechter, heuchlerischer Heiliger ist doch dieser Mann! Er frisst in unserer Stadt alle kleinen Kinder.«
Der zweite, diesem ähnlich, rief aus:
»Ja, es ist wahr. Ich habe es schon von mehreren Leuten sagen hören.«
Ein dritter behauptete:
»Ich sah es.«
Auf diese Art ging das Gerücht in der ganzen Stadt herum, wurde natürlich vergrößert, und die Einwohner hielten ihre Kinder ängstlich in den Häusern gefangen, indem sie sagten:
»Harishna führt unsere Kinder fort, um sie zu verzehren.«
Endlich beschlossen diese Menschen, weil sie den Untergang ihrer ganzen Nachkommenschaft fürchteten, den Harishna aus der Stadt zu verbannen. Aber da sie Angst hatten, er möchte sie selbst misshandeln oder töten, so sandten sie einen Boten an ihn ab. Der Bote ging zu ihm, rief ihm aber schon aus weiter Ferne zu:
»Die Brahmanen machen dir bekannt, dass du die Stadt verlassen musst.«
Der arme Harishna war sich keiner Schuld bewusst und fragte erschrocken:
»Aus welchem Grund?«
Der Bote entgegnete:
»Weil man erfahren hat, dass du die Kinder unserer Stadt raubst und sie verzehrst.«
Nach diesen Worten ging Harishna selbst zur Stadt, denn er wollte Gewissheit erlangen. Die Leute, welche ihm begegneten, wichen ihm ängstlich aus. Er aber schritt auf das Kloster der Brahmanen zu, welche, als sie ihn sahen, auf den Altan desselben flüchteten. Harishna blieb unten stehen, rief jeden bei seinem Namen und sagte:
»Welch ein Wahnsinn hat euch denn erfasst, dass ihr einem Gerücht Glauben schenkt und euch nicht genauer erkundigt? Sagt an, wie viele und wessen Kinder sind von mir verzehrt worden und wann ist dies geschehen?«
Die Brahmanen, auf diese Art aufgefordert, forschten einer den andern und so auch die übrigen Einwohner aus. Aber da fand sich, dass kein einziges Kind fehlte und alle am Leben waren. Da jammerten sie nun alle, die Brahmanen und die übrigen Einwohner, und sagten:
»Wehe uns! Welch großes Unrecht haben wir getan, dass wir diesen frommen Mann beleidigt! Wessen Kinder sollen verzehrt worden sein, da jedes der unsrigen sich wohl befindet?«
Indessen beschloss Harishna, die Stadt zu verlassen, in welcher ihm so übel mitgespielt worden war. Denn er hatte empfunden, wie hart es ist, an einem Ort zu leben, wo die Menschen ohne Überlegung und Gerechtigkeit lieblos über die Unschuldigen urteilen. Doch da die Einwohner sich ihm zu Füßen warfen und aufrichtige Reue zeigten, willigte er endlich ein, noch ferner unter ihnen zu wohnen. »Ich habe dir diese Geschichte erzählt, liebe Tochter«, fuhr der König Ukana fort, »um dir zu beweisen, wie leicht giftige Verleumdungen über gute Menschen verbreitet werden. Ein Mädchen ist denselben aber noch mehr ausgesetzt als ein Mann. Wenn ich nun sterbe, so wirst du allein stehen, und niemand wird dich gegen Neid und Bosheit in Schutz nehmen.« Willst du daher, mein liebes Töchterchen, die Sorge, welche gleich einem schmerzenden Pfeil mir in der Brust steckt, verbannen? So wähle dir einen edlen und mächtigen Gemahl. So sprach der König zu seiner Tochter Kankra. Doch diese, fest bei ihrem Entschluss verharrend, entgegnete: »Willst du mich so gerne verheiratet sehen, mein Vater? So suche rasch den Brahmanen oder Krieger, welcher die goldene Stadt gesehen. Denn nur dieser wird mein Gemahl. Also habe ich es gelobt.« Der junge Brahmane Satidara, welcher die Königstochter so frech belogen hatte und von derselben so tief gedemütigt worden war, dachte betrübt an seinen Leichtsinn und bereute denselben. Er gelobte sich heilig, seine Lüge zur Wahrheit zu machen und die goldene Stadt aufzusuchen, denn seit er die Prinzessin Kankara gesehen, konnte er an nichts anderes mehr denken. Er setzte sich also vor, die goldene Stadt aufzusuchen, mochte er auch sein Leben dabei verlieren. Denn was konnte ihm ferner das Leben ohne die schöne Prinzessin nützen, welche er so grenzenlos liebte und anbetete? Nachdem er also in einem Tempel vor dem Altar des Brahma seine Gelübde wiederholt, verließ er die Stadt und ging, nach dem Süden sich wendend, fort und wanderte immer weiter, bis er an das große Vindhya-Gebirge gelangte. Er betrat dessen große, weit sich ausdehnende Wälder, die ihm, der von den glühenden Strahlen der Sonne verbrannt war, Kühlung gewährten. Tag und Nacht aber ertönte das Brüllen der Löwen und das Jammergeschrei des von denselben ermordeten Wildes. Dann mußte der arme Satidara sich wieder vor Räuberscharen verbergen, welche die Wälder durchstreiften, um die Wanderer einzufangen und zu ermorden, oder er wurde durch die prachtvollen Luftgebilde irregeführt, welche aus dem glühenden Sand aufstiegen und ihm die Hoffnung vorspiegelten, die goldene Stadt schon erreicht zu haben. Nachdem Satidara nun viele, viele Tage so gewandert war und einen großen Weg zurückgelegt hatte, sah er an einer einsamen Stelle einen großen, mit kühlem, kristallhellem Wasser gefüllten See, aus welchem weiße Lotusblumen blühend hervorstrahlten und welchen weiße Schwäne im Flug umkreisten. Da er sehr ermüdet und von Hitze gequält war, so badete er in diesem Teich. Am Ende desselben bemerkte er eine Einsiedelei, die von dicht belaubten, saftige Früchte tragenden Feigenbäumen beschattet wurde, und am Fuß eines solchen Baumes saß ein frommer, vom Alter gebleichter Greis, welcher einen Rosenkranz in der Hand hielt, dessen Kügelchen die verlebten Jahrhunderte seines Daseins andeuteten. Satidara verbeugte sich demütig vor dem Heiligen und trat ihm dann näher. Dieser nahm ihn gastlich auf, schenkte ihm Früchte und labende Getränke und fragte ihn alsdann: »Freund, woher kommst du? Und wohin gehst du? Sprich!« Hierauf erzählte ihm Satidara seine Schuld und seinen Wunsch, dieselbe zu sühnen und die goldene Stadt wirklich aufzusuchen, und bat den ehrwürdigen Mann, ihm, falls er etwas von derselben wisse, dies mitzuteilen. Doch der Greis entgegnete: »Mein Sohn, 8 Jahrhunderte sind an mir in dieser Einsiedelei vorübergegangen, aber niemals habe ich von dieser Stadt gehört.« Da warf sich Satidara verzweifelt zu Boden und rief: »Wehe mir, dann muss ich die Erde durchwandern, bis ich sterbe, denn es ist mir unmöglich, wieder nach Benares zurückzukehren, ohne mein Versprechen erfüllt zu haben. Nie würde ich es wagen, der beleidigten Prinzessin wieder vor die Augen zu treten. Darum hilf mir, mein Vater, mit deinem gütigen Rat.« Als nun der heilige Mann die Verzweiflung und ernste Reue des Jünglings sah, sagte er zu Satidara: »Wenn du bei deinem Entschluss beharrst, so tue, was ich dir sage. 300 Meilen von hier liegt das Land Kampula. Dort ist ein Berg, Uttara genannt, auf welchem sich eine Einsiedelei befindet. Und in dieser lebt mein noch älterer Bruder, der ehrwürdige Dynelogos. Gehe zu diesem, vielleicht kennt er die Stadt.« Satidara schöpfte wieder neue Hoffnung und versprach dem Rat zu folgen.
Er brach auch noch am nämlichen Abend auf, durchwanderte mühsam die schlechtesten Pfade und kam endlich in das Land Kampyla und bestieg den Uttara-Berg. Oben auf der Spitze desselben erblickte er eine Einsiedelei und darin den heiligen Dynylogos, welchem er sich vorstellte, indem er sagte: »Ich wandere umher, die goldene Stadt zu suchen, heiliger Mann, aber niemand kann mir sagen, wo sie liegt. Dein Bruder sendet mich zu dir, da er glaubte, du würdest mir Auskunft geben können.« Darauf entgegnete Dynylogos:
»Es schmerzt mich, Fremdling, dir darüber keine Auskunft geben zu können, trotz meines hohen Alters. Ich habe hier oben keinen Umgang mit Wanderern, welche aus fernen Landen kommen und uns erzählen. Aber ich glaube, dir einen Ort angeben zu können, wo du mehr erfahren kannst. Mitten im Meer liegt eine Insel, Ustala genannt. Dort herrscht der reiche Fischerkönig Sativata, der nach allen fremden Ländern zu reisen pflegt. Es ist recht leicht möglich, dass dieser jene Stadt sah oder von ihr hörte. Gehe daher zuerst in die Stadt Vitakapura, welche am Ufer des Meeres liegt. Von dort segle mit irgendeinem Kaufmannsschiff nach jener Insel, um bei dem Fischerkönig deinen Wunsch zu erreichen.«
Als Satidara die Rede des Heiligen vernommen, dankte er ihm aufs Herzlichste und verließ sogleich die Einsiedelei. Er durchzog viele Länder und kam endlich ermüdet in der Uferstadt Vitakapura an. Dort suchte er den Kaufmann auf, welcher im Begriff war, nach der Insel Ustala zu reisen, machte die Bedingungen der Überfahrt mit ihm aus, bestieg dessen Schiff und durchsegelte das Meer. Das Wetter war mehrere Tage klar und hell geblieben und die Fahrt ging vortrefflich, als plötzlich sich ein heftiger Sturm erhob, von zuckenden Blitzen und brüllendem Donner begleitet. Das Meer, vom Wind gepeitscht, rollte in berghohen Wogen. Das Schiff ging bald in die Höhe, bald versank es wieder in die Tiefe, bis es plötzlich mit einem entsetzlichen Krachen mitten entzwei barst und unterging. Glücklicherweise vermochten der Herr des Schiffes und einige der Seeleute, sich noch durch Schwimmen zu retten. Sie erreichten mit Mühe und Not ein anderes Fahrzeug. Den armen Satidara aber verschluckte beim Untersinken ein riesiger Fisch, doch ohne ihm ein Glied zu verlegen. Dieser Fisch nun schwamm an die Insel Ustala und wurde von den Dienern des Fischerkönigs gefangen. Da er von einer außerordentlichen Größe war, so zogen sie ihn ans Land und brachten ihn zu ihrem Herrn, welcher, da dieses seltene Tier seine Neugierde erregte, den Dienern befahl, demselben den Leib aufzuschneiden. Nun kam Satidara lebend hervor, verneigte sich höflich vor dem Fischerkönig, welcher ihn mit Erstaunen ansah, und dann fragte:
»Wer bist du, Fremdling? Doch ich sehe, du bist ein Brahmane. Wie bist du in den Leib eines Fisches gekommen? Erzähle mir dein gewiss höchst seltsames Abenteuer.« »Ich bin ein Brahmane, wie du schon gesehen. Mein Name ist Satidara, mein Wohnort die Stadt Benares. Ich habe mich durch ein Gelübde verpflichtet, die goldene Stadt aufzusuchen, und habe, da ich sie nicht finden konnte, schon einen großen Teil der Erde durchwandert. Von zwei frommen Einsiedlern in diese Richtung gewiesen, wollte ich den großen Fischerkönig aufsuchen, als ein Sturm das Schiff zertrümmerte, mich ins Meer warf und diesem Fisch zur Beute gab, aus welchem mich deine Weisheit befreite. Dies, o Herr, ist meine Geschichte.« Sativata aber entgegnete: »Der Fischerkönig, welchen du suchst, bin ich. Ich treibe mich auf den Meeren umher und habe schon viele Inseln und Städte gesehen. Den Namen der goldenen Stadt hörte ich aber noch nie.«
Als der Brahmane dies hörte, fühlte er sich sehr unglücklich. Der Fischerkönig aber tröstete ihn wie einen Bruder und sprach:
»Es ist noch kein Grund zum Verzweifeln. Bleibe ruhig diese Nacht hier, und morgen werden wir über Mittel sinnen, die dich zu deinem Ziel führen.«
Nachdem der König so gesprochen, ließ er Satidara in ein Brahmanenkloster führen, mit Speise und Trank erquicken und ihm ein gutes Lager bereiten. Anderen Tages ging der König selbst in aller Frühe zum Kloster, Satidara aufzusuchen, und eingedenk seines gegebenen Versprechens begann er sogleich:
»Brahmane, ich habe mir ein Mittel ausgedacht, damit du dein Ziel erreichen kannst. Hast du wohl schon von der herrlichen Insel Gakonda gehört, welche mitten im Meer liegt und einen prächtigen Tempel besitzt, worin der hochheilige Vishnu verehrt wird? Am 12. Tage des zunehmenden Mondes in dem Monat Aschada kommen da aus allen Ländern Indiens die Menschen zusammen, um die Gottheit zu verehren. Sollte nicht einer unter diesen Tausenden die goldene Stadt kennen oder von ihr gehört haben? Komm, wir wollen dorthin reisen, denn die heilige Zeit ist nahe.«
Satidara war sehr dankbar und willigte gerne in diesen Vorschlag. Es wurde ein Schiff mit Reisevorrat ausgerüstet. Sie bestiegen es und segelten rasch mit demselben durch die Fluten. Nachdem sie einige Tage gefahren waren, erblickte der Brahmane, als er auf dem Schiff umherging, einen hohen Gegenstand, welcher aus dem Meer hervorragte. Er sah aus wie ein geflügelter Berg, welcher seinen Gipfel in die Wellen auf- und niedertauchte. Als er den Fischerkönig darum befragte, antwortete dieser:
»Was du dort siehst, ist ein Feigenbaum, unter welchem sich ein Strudel befindet, welcher, wie man behauptet, alles in einen unterirdischen Feuerpfuhl hinabzieht. Wer auf diesem Meer fährt, vermeidet den Strudel ängstlich, denn einmal hineingeraten, kehrt niemand wieder zurück.«
Indem der Fischerkönig noch diese Worte sprach, trieb ein heftiger Wind das Schiff gerade auf den Baum los. Er bemerkte es im Augenblick und rief Satidara zu:
»Brahmane, ich fürchte, die Stunde unseres Unterganges ist herangenaht, denn das Schiff lässt sich nicht mehr lenken. Es treibt gerade auf den gefährlichen Baum zu, und wir werden in den Strudel hinabsinken. Für mich selbst hege ich keinen Schmerz darüber, denn von der Stunde an, wo ich Verstand und Einsicht bekam, wusste ich auch, dass mein Leben vergänglich ist. Aber du bist mein Gastfreund, und es bereitet mir tiefen Kummer, dass dein heißer Wunsch trotz der vielen Anstrengungen immer wieder vereitelt wurde. Darum rate ich dir, dass du, während ich mich bemühe, das Schiff ein wenig anzuhalten, dich rasch auf einen der Zweige des Feigenbaumes schwingst. Vielleicht ist das Glück dir hold und du vermagst dich zu retten. Mich aber überlasse getrost meinem Schicksal.«
Während der edle Fischerkönig so sprach, war das Schiff ganz in die Nähe des Baumes gekommen. Satidara nahm all seine Kraft zusammen, schwang sich in die Höhe und erfasste einen starken Zweig des Feigenbaumes. Der Fischerkönig aber opferte sich und sein Schiff, um den Gastfreund zu retten. Denn nachdem er es gewaltsam einige Sekunden aufgehalten, damit Satidara den kühnen Sprung machen konnte, trieb das Schiff immer mehr in den Strudel, ward von demselben hinabgerissen und verschwand in dem schäumenden Wellengrab. Satidara, welcher zwar sicher und geborgen in den Zweigen des Baumes saß, fühlte sein Herz doch von Kummer erfüllt, wenn er bedachte, dass er den Fischerkönig ins Unglück gestürzt hatte und nun verlassen auf einem Feigenbaum saß, die goldene Stadt aber diesen Inbegriff seiner Wünsche nie erblicken werde. Die goldene Stadt, welche ihm zum Besitz der reizenden Prinzessin Kankara verhelfen sollte, die er einmal zwar betrogen hatte, worüber er nun aber so tiefe Beschämung und Reue empfand, dass er sein Exil auf dem Feigenbaum plötzlich als eine wohlverdiente Strafe ansah und den Göttern laut dankte, welche ihn durch ihre Prüfungen zur wahren Erkenntnis des Guten und Schlechten gebracht hätten. Die Jugend ist leider nicht oft geneigt, über sich selbst und ihre Taten nachzudenken. Sie handelt gewöhnlich von ihren Neigungen und Leidenschaften getrieben. Und solch ein einsamer Platz im Meer, auf einem schwankenden Feigenbaum, dessen Zweige sich, ein Spiel des Windes und der Wellen, oft dem Meer zu neigen, um ebenso rasch wieder emporzuschnellen, wäre just kein so übler Sitz für manchen jugendlichen Sünder, um ihn zur inneren Einkehr und wahrer Reue vorzubereiten. Es scheint, dass die Gefühle, welche das Herz des jungen Brahmanen bewegten, Gnade vor den Augen der höheren Mächte fanden, denn er blieb nicht mehr lange allein auf dem Feigenbaum. Als die Sonne sich zum Untergang neigte, kamen eine Menge Riesenadler herbeigeflogen, welche durch ihr Geschrei die Luft erfüllten und mit dem Wehen ihrer mächtigen Fittiche die Wogen des Meeres hoch auftürmten, als hätte ein Sturmwind sie aufgerüttelt. All diese Vögel ließen sich auf dem Baum nieder, während Satidara sich zwischen den Blättern verbarg und sie belauschte, da sie sich in menschlicher Sprache unterhielten. Jeder erzählte von dem Ort, wo er sich den Tag über aufgehalten. Der eine plauderte von einer entfernten Insel, der andere von einem Schloss am Meer, der dritte von einem hohen Berg, wo er dies und jenes gesehen. Inzwischen schauten einige von ihnen ängstlich besorgt nach ihrem Elternvater aus, welcher heute überraschend lange ausblieb. Sie fürchteten, es möchte ihm etwas geschehen sein. Doch endlich vernahm man ein betäubendes Rauschen in den Lüften. Alle Adler erhoben ein Freudengeschrei, als ihr Urahne sich bei ihnen niederließ. Und da sie ihre Furcht hinsichtlich seiner mitgeteilt, entgegnete er ebenfalls mit menschlicher Stimme:
»Rechte Kinder seid ihr, euch wegen einer Grille zu ängstigen. Ihr wisst ja, wie frisch und gesund ich bin und dass mir nicht leicht etwas zustoßen wird. Heute aber habe ich einen vergnügten Tag verlebt. Ich war in der goldenen Stadt und habe dort gelustwandelt. Morgen fliege ich wieder dahin, und da man sich von diesem beglückenden Ort nur höchst ungern zu trennen pflegt, so werdet ihr wohltun, euch nicht zu ängstigen, auch wenn ich lange ausbleiben sollte.«
Als Satidara diese Worte hörte, glaubte er, himmlische Musik zu vernehmen. Er fühlte sich neu gekräftigt und gleichsam wie durch köstliche Speise und Trank erquickt. »Nun«, dachte er bei sich selbst, »bin ich von aller Angst und Sorge befreit, denn endlich habe ich etwas von der goldenen Stadt vernommen. Dieser Vogel soll mir behilflich sein, dorthin zu gelangen. Ich werde ihn als Reittier benützen, denn er ist so groß und kräftig, dass er mich und noch mehrere andere tragen kann.« Als nun der Vogel, etwas ermüdet von der langen Reise, fest eingeschlafen war, nahte er sich demselben vorsichtig, um ihn nicht zu erwecken, und klammerte sich fest zwischen dessen Flügeln an. Bei Tagesanbruch flogen die Vögel nach verschiedenen Richtungen auseinander. Der aber, welcher Satidara trug, schwang sich ebenfalls auf, um wieder nach der goldenen Stadt zu fliegen. Er war ein so riesiges Tier, dass er das Menschlein auf seinem Rücken gar nicht bemerkte. Nach einer ziemlich langen Luftfahrt, welche unser Brahmane auf dem Rücken des Tieres machte, erblickte er von fern eine Stadt, welche von blütenreichen Hainen umgeben war und ein reizendes Aussehen hatte. Von Gold war freilich außer den Kuppeln der Tempel nichts zu sehen. Keine Mauern von diesem Metall beschützten, keine mit Edelsteinen eingelegte Tore verschlossen sie, wie damals Satidara betrügerischerweise erzählt hatte. Aber ein süßer, zauberhafter Duft von 1000 Blüten erfüllte die Luft, fröhliche Gesänge erschallten, und heitere, glückliche Menschen sah man entweder in den Hainen lustwandeln oder ihre Geschäfte auf den Feldern oder sonst eine Arbeit verrichten. Als der Vogel sich langsam in einem schönen Garten niedergelassen, gelang es Satidara, unbemerkt von seinem Rücken zu springen und rasch von ihm fortzugehen. Im Garten umherwandelnd bemerkte er zwei Mädchen, welche beschäftigt waren, Blumen zu pflücken. Er schritt langsam auf sie zu, die über seinen Anblick in das größte Erstaunen versetzt wurden, und fragte sie: »Welches Land ist dies, und wer seid ihr, schöne Mädchen?« Sie antworteten ihm: »Dies ist die goldene Stadt, und hier herrscht die Königin Gotra, welche eine Vidyadhari, das heißt eine Zauberin ist. Ein böser Betalas, ein Nachtdämon, hat ihre einzige Tochter entwendet, als dieselbe noch ein kleines Kind war. Darüber ist unsere arme Herrscherin bis auf den heutigen Tag tief betrübt, und kein fröhliches Lachen ertönt von ihren süßen, duftenden Lippen. Gewiss ist sie die einzige traurige Person in ihrem Königreich.
denn sie wendet alle Mittel, welche der Himmel und die Götter ihr verliehen, nur zum Heil und Glück ihrer Untertanen an. Sehe dich um, Fremdling, in diesem Reich. Gewiss, du wirst noch kein Ähnliches erblickt haben, so viel du auch in der Welt herumgekommen sein magst. Fürs Erste aber wollen wir dich nun zu unserer hohen Herrscherin geleiten, damit sie dich kennenlerne und von dir vernehme, aus welchem Land du stammst. Denn sie lässt jeden Fremden vor ihren Thron führen und hofft stets, einer werde ihr Kunde von ihrem Kind bringen. Denn also hat es ein Traum ihr geweissagt. Indem die zierlichen, fröhlichen Mädchen also sprachen, geleiteten sie Satidara in eine große Halle des Palastes. Die Königin war eben in Beratung mit ihren Ministern und umgeben von einem großen Teil ihrer Untertanen, welchen sie Rat oder Arbeit oder sonstige Hilfe erteilte. Alle segneten sie, als sie den Palast verließen, und sprachen in begeisterten Ausdrücken von ihrer Herrscherin. Nachdem die Dienerinnen Satidara gemeldet, befahl sie, denselben sogleich zu ihr zu führen und empfing ihn höchst freundlich und gnädig. Sie ließ ihm Speise und Trank vorsetzen, und erst nachdem er sich gelabt, bat sie ihn um die Erzählung seiner Abenteuer. Satidara berichtete, wie es gekommen, dass er die goldene Stadt aufsuchen musste, um der Prinzessin Kankara, der holdseligen Tochter des Königs Ukana, welche er damals im Übermut und Leichtsinn aufs Schnödeste betrogen habe, durch den wahren Bericht über diese Stadt seine Reue und seine Besserung kundzutun. Die Königin blickte den Jüngling freundlich an und sprach zu ihm: »Es gefällt mir von dir, Fremdling, dass du eines festen Entschlusses und dessen Ausführung fähig bist. Denn nicht darin besteht die Tugend, keine Sünde zu kennen, sondern in dem Sieg, welchen wir über unsere Leidenschaften und niederen Neigungen gewinnen, und in der Kraft, mit welcher wir uns hüten, in die Netze der Sünde zu fallen. Was ich für dich tun kann, um dich wieder glücklich in dein Vaterland zurückzuführen, das soll geschehen. Vorerst aber bitte ich dich, mein Land, meinen Palast und meine Gärten zu betrachten und dir meine Gastfreundschaft gefallen zu lassen, solange es dir gut dünkt.« Satidara dankte der hohen Frau aufs Ehrerbietigste, welche, nachdem sie einigen Untergebenen dessen Wohlfahrt empfohlen hatte, sich wieder zu ihren Regierungsgeschäften wandte. Zwei der Beamten der Königin erboten sich nun, Satidara überall hinzugeleiten. Nachdem er ein Bad genommen und sich durch etwas Schlaf erholt hatte, denn die Nacht auf dem Rücken des Riesenadlers hatte ihm wenig Ruhe geschenkt, trat er seine Wanderung durch die Stadt und die Gärten an. Wie erstaunt war er, überall nur heitere Gesichter, fröhlich arbeitende Menschen und keinen einzigen Bettler zu erblicken. »Fürwahr«, sagte Satidara zu den Beamten, »jetzt erkenne ich, warum diese Stadt die Goldene genannt wird. Ich Tor, der ich glaubte, Gold und Edelsteine hätten ihr diesen Namen verschafft. Es ist das Glück und die himmlische Zufriedenheit, welche hier in den Gemütern der Menschen zu herrschen scheint, was der Stadt diese Bezeichnung verlieh.«
»Du sprichst wahr, o Fremdling«, entgegnete einer der königlichen Diener. »Ich muss fürwahr deine Weisheit bei so jungen Jahren bewundern, welche so schnell das Richtige traf. Wisse, die Mutter unserer Königin war eine Göttin und hieß die Zufriedenheit. Sie verlieh ihrer Tochter große Zaubermacht, aber vor allem anderen die Gabe, Glück und Frohsinn durch die Macht ihrer Weisheit zu verbreiten. Du wirst hier keine müßigen Menschen treffen, alles arbeitet, die einen schwerer und die anderen leichter. Aber alle tragen, wie es die weise Verordnung unseres Schöpfers ist, ihren Stein zum großen Weltgebäude und verdrossen herbei.« Als sie noch so sprachen, kamen sie an einem Inder der niedersten Kaste vorüber, welcher die Steine, die am Weg lagen, auf einen Karren lud, um sie fortzuführen. Da es gerade zu der heißen Tageszeit war, so troff der Schweiß in Strömen von seinem Antlitz hernieder, und Satidara vermutete, dass dieser doch wenigstens sich über sein bitteres Los beklagen werde. Der königliche Diener,
Gleichsam, als hätte er des Jünglings Gedanken erraten, trat zu dem Arbeiter, redete ihn an und fragte teilnehmend, ob etwa die Last zu schwer oder der Erwerb zu gering sei. Der Tagelöhner aber blickte auf, trocknete sich das Gesicht ab und zeigte zwar durch Furchte, doch heitere, freundliche Züge.
»Die Arbeit ist nicht so schwer für mich«, sagte er geduldig. »Ich bin gesund und möchte nicht untätig bleiben. Durch die Gnade unserer Fürstin bin ich aber doppelt belohnt, denn außer dem ausbedungenen Tagelohn dafür, dass ich diese Steine von der Straße wegschaffe, darf ich dieselben auch noch behalten und damit meine Hütte, die etwas baufällig ist, vergrößern und verbessern. So kommt es, dass ich die harte Arbeit gern tue und sie nicht einmal schwer finde.«
Als sie diesen Mann verlassen hatten, sagte Satidara zu seinen Begleitern, »Ich muss die Fürstin bewundern, welche überall nach dem Rechten sieht und weder den Größten noch den Kleinsten ihrer Untertanen vergisst. Aber ich muss auch die Untertanen bewundern, von denen sich jeder in seine Lage findet. Denn wenn dieser Mann, der so zufrieden schien, Vergleiche mit anderen anstellte, müsste er sich und seine mühselige Arbeit doch bedauern.«
»Du vergisst, o Fremdling«, entgegnete der Begleiter, »dass du im Land der Zufriedenheit weilst. Freilich möchtest du in anderen Ländern diese heitere Ruhe nicht finden.«
»Welch ein Tor war ich«, dachte Satidara. »Ich habe mein Vermögen leichtsinnig mit schlechten Gesellen verpasst, habe dann gesucht, auf betrügerischem Weg wieder zu Geld und Gut zu kommen und habe nicht daran gedacht, dass ein Leben voll Tätigkeit und tugendhafter Aufführung mich viel glücklicher und ruhiger gemacht haben würde.« Unter diesen Gedanken und Gesprächen hatte Satidara mit seiner Begleitung die Stadt und die umliegenden Gärten durchschritten, und sie kehrten nun in den Palast zurück, wo selbst ihm die Säle und Gemächer gezeigt wurden, welche alle mit weniger Pracht als Geschmack ausgestattet waren. Vor einem kleinen Gemach standen sie zuletzt still. Einer der Beamten zog einen goldenen Schlüssel hervor und sprach: »Die Königin, unsere Herrin, wünscht, dass dir, o Fremdling, nichts verborgen bleibe. Und so zeigen wir dir auch noch diesen Raum, welcher nur von der Königin betreten wird.« Es war das Gemach der kleinen Prinzessin, ehe sie von dem Betalas geraubt wurde. Ihr kleines Lager ist noch unberührt, ihr Spielzeug liegt noch auf demselben Fleck, wo sie damit spielte. Und einmal jeden Tag betritt die Fürstin dieses Gemach, um sich an der Erinnerung zu erfreuen und darunter zu leiden. Also redend schlossen die Beamten die Tür des Gemaches auf. Satidara trat hinein und sah alles so, wie die Diener es gemeldet. Zuletzt erblickte er noch auf einem Tisch einen verschleierten Gegenstand. Die königlichen Diener, welche seine forschenden Blicke bemerkten, welchen er jedoch aus Bescheidenheit keine Worte gab, hoben den Schleier zurück, und Satidara erblickte das Bild eines reizenden kleinen Mädchens, welches ihn mit hellen Augen fröhlich anschaute. Erstaunt trat er zurück, betrachtete das Bild nochmals und sagte zu den Beamten: »Bitte, unterrichtet mich ganz und sagt mir noch zuletzt, wen dieses Bild vorstellt.« Beide antworteten: »Dies ist eben das täuschend ähnliche Bild unserer geraubten Prinzessin. Unsere Königin hat es verschleiert, damit Licht und Sonne seine Farben nicht verderben mögen.«
»Wahrlich«, entgegnete Satidara, »also muss die Prinzessin Kankara als Kind ausgesehen haben. Oder sollte es Zufall sein, dass ich überall ihre Züge erblicke, weil ich stets an sie denke? Aber diese Fürstentochter hatte damals, als sie mich wegen der Erzählung auslachte, die ich, feiger Betrüger, ihr vortrug, dasselbe freundliche Lächeln, denselben Ausdruck, welchen dieses Kind besitzt. Sogar dieses Mal am Arm habe ich bei ihr bemerkt, als sie den Dienerinnen befahl, mich aus dem Palast zu weisen.«
Als die Beamten diese Rede vernommen, entgegneten sie:
»Bist du auch gewiss, dass diese Prinzessin die Tochter des Königs Ukana ist?
Vielleicht ist sie durch die bösen Geister in dessen Palast gebracht worden, und er hat sie als seine Tochter anerkannt. Was du verkündigst, o Fremdling, erscheint uns mehr als eine zufällige Ähnlichkeit. Erlaube, dass wir unserer Fürstin davon Mitteilung machen. Nachdem sie also gesprochen, begaben sie sich alle drei mit Satidara aufs Schleunigste zur Königin und teilten ihr alles mit. Ein himmlischer Freudenglanz überflog deren Züge, als sie die Erzählung gehört. »Es ist kein Zweifel mehr«, rief sie entzückt aus. »Kankara ist meine Tochter, denn an dem Tag, wo der böse Betalas, neidisch auf das Glück in meinem Reich, mir meine Tochter geraubt, erschien mir im Traum Lakshmi, die Göttin der Schönheit und zugleich die Göttin des Vishnu, von meiner hohen Mutter an mein Lager geleitet und sprach zu mir, »Banne deinen Gram, o meine Tochter, denn siehe, all dieses ist nur eine Prüfung der Götter. Du wirst dein Kind wiederfinden, wenn ein Vogel zum Pferd wird.« Und als ich schluchzend entgegnete, »Dies wird wohl nie geschehen, o Göttin, denn wann sah man einen Vogel zum Pferd werden? Und selbst wenn dies geschehe, woran soll ich mein Kind erkennen?« Da entgegnete sie, »Zweifle nicht an unserer Macht, damit du aber dein kleines Mädchen einst wiedererkennst, habe ich, nachdem ich ihr in reichlichem Maße Schönheit geschenkt, ein entstellendes Mal gleich einer Schlange auf ihren Arm gedrückt. Dieses hat kein anderes Kind ihres Alters, und daran wirst du sie einst wiedererkennen.« Satidara unterbrach die Königin mit lautem Freudenausruf und sprach, »Dieses Mal, o Fürstin, ist das Orakel der Götter erfüllt. Heil dir, du bist am Ende deiner Prüfungen. Möge die Tugend immer so belohnt werden. Der Riesenadler wurde zum Pferd und hat mich in dieses Land getragen. Die Vorhersagung ist erfüllt. Lass mich zurück zum König Ukana eilen und selbst von ihm hören, wie er zu dieser Tochter gekommen. Oder besser, begleite mich, o Königin, und umarme dein Kind, welches du so lange nicht gesehen.« Die Königin, nachdem sie ihre Freudentränen getrocknet und den Göttern in ihrem Herzen gedankt hatte, entgegnete, »Es wird wohl alles so sein, wie du es gesagt. Ich will dich ausrüsten und mit Dienern und Begleitern versehen, damit du wieder in deine Heimat reisest. Ich selbst kann dich noch nicht begleiten, denn es ist gerade viel in meinem Reich zu tun, und ich darf nicht für mein eigenes Glück sorgen, während ich das meiner Untertanen vernachlässige. Du aber, mein Freund, welchen die Götter zu lieben scheinen, ziehe du in deine Heimat, sprich mit dem König und bringe mein Kind hierher.« Nachdem die Königin also geredet, befahl sie die Ausrüstung Satidaras aufs Schnellste zu betreiben. Ein Schiff wurde fertig gemacht, mit geschickten Ruderern bemannt, mit Reisevorrat versehen, und nachdem Satidara gerührten Abschied von der Königin genommen, welche ihm noch zu besserer Beglaubigung das Porträt der Prinzessin mitgab, reiste er von den Segenswünschen der Bevölkerung begleitet ab. Die Fahrt ging glücklich vonstatten, allein als sie an der Insel des Fischerkönigs vorbeikamen, befahl Satidara zu landen. Er wollte sich bei den Söhnen erkundigen, ob sie nichts von ihrem Vater gehört, welcher damals bei jenem Sturm untergegangen war. Kaum aber hatte sein Fuß das Ufer betreten und die Söhne des Fischerkönigs ihn erblickt, als sie die Bevölkerung der Fischer aufboten. Satidara und sein Gefolge überfielen, banden und zu ermorden drohten, um Rache für den Tod ihres Vaters zu nehmen. Vergebens war des Brahmanen Flehen und die Vorstellung, dass er ja unschuldig an des Fischerkönigs Tod sei. Die Gefährten ließen sie zwar wieder frei und ungehindert in die Heimat ziehen, Satidara aber schleppten sie in den Tempel, banden ihn an eine Säule und drohten ihm mit dem Tod, falls er nicht binnen 3 Tagen angeben werde, was er mit ihrem Vater gemacht und wo er denselben gelassen. Endlich verließen sie den Tempel, um sich zur Nachtruhe zu begeben, und der arme Satidara blieb mit seinen quälenden Gedanken allein. »Was nützt es mir nun?« so klagte er verzweifelnd, »dass ich keine Gefahren scheute, um die goldene Stadt aufzusuchen.
So nah am Ziel werde ich wieder in das Meer des Unglücks zurückgeschleudert. Ach, und nirgends ein Ausweg, nirgends eine Rettung.
Als Satidara so in lautes Wehklagen ausbrach, fühlte er plötzlich seine Hand gefasst, und eine tief verschleierte Frauengestalt stand vor ihm. Schon glaubte er, die mächtige Beherrscherin der goldenen Stadt sei gekommen, ihn durch ihre Zaubermacht zu befreien. Als aber die Erscheinung ihren Schleier zurückschlug, blickte er in ein fremdes, liebliches Frauenangesicht, welches ihm vom Mondenglanz beschienen, freundlich zulächelte und also sprach:
»Ich bin, o Fremdling, die einzige Tochter des Inselkönigs. Ich weiß, dass meine Brüder dich unschuldig gefangen nahmen, aber sie hören nicht auf meine Worte, und so bin ich gekommen, dich zu befreien. Denn ich liebte dich von dem ersten Augenblick an, wo ich dich das Ufer betreten sah, und will dich zu meinem Gatten erwählen. Hier in diesem Kästchen habe ich alle Edelsteine und alles Gold unseres Hauses zusammengehäuft. Lass uns, während die anderen ruhen, auf deinem Schiff entfliehen. Ich weiß, du liebst das Spiel und die Vergnügungen. Mit diesem Schatz hier kannst du jeden Wunsch deines Herzens erreichen. Ich selbst werde dir eine liebevolle und gehorsame Gattin sein.«
Bei diesen Worten zerschnitt das reizende Mädchen die Fesseln, womit Satidara gebunden war, und wollte ihn mit sanfter Gewalt fortziehen. Doch er widerstand und sprach zu ihr:
»Halte mich nicht für undankbar, liebes Mädchen, dass ich dein Anerbieten zurückweisen muß, denn gewiß bist du geschaffen, einen Mann zu beglücken. Allein mein Herz hat gewählt, ehe ich dich erblickte, und zwar die Prinzessin Kankara, der zuliebe ich diese gefahrvolle Reise unternommen. Ich werde sie wohl niemals wiedersehen, da deine Brüder mich ungerechterweise ermorden wollen. Wenn du aber Barmherzigkeit üben willst, so sende Botschaft an sie und sage ihr, dass ich die goldene Stadt gesehen habe. Gold und Edelsteine aber können den nicht mehr verlocken, der dem Leichtsinn und dem Spiel entsagt hat und der die Güter kennt, welche die Zufriedenheit uns schenkt.«
Als er gesprochen, weinte die Tochter des Inselkönigs bittere Tränen. Doch endlich sagte sie:
»Ich liebe dich deiner Treue wegen umso mehr und will dich doch retten, auch wenn ich dich nicht besitzen soll. Du bist frei, eile aus dem Tempel. Bei dem nächsten See wirst du ein gesatteltes Pferd finden, das besteige, und du bist gerettet.«
Nach diesen Worten eilte das Mädchen hinweg, und Satidara säumte nicht, ihren Rat zu befolgen. Als er aus dem Tempel getreten war, das Pferd gefunden hatte und besteigen wollte, schlug dasselbe mit den Hinterfüßen aus und warf den Brahmanen mit einem Schlag in den See hinein. Er tauchte tief unter, und als er wieder auf die Oberfläche hervorkam, fand er sich zu seinem Erstaunen in einem Teich, der an dem Garten seines Vaters lag. Mit Freudejauchzen betrat er das Ufer und dankte den Göttern für die glückliche Rettung. Sein Vater und die Anverwandten empfingen ihn freudig und veranstalteten ein großes Fest zur Feier seiner Wiederkehr. Am anderen Tag ging Satidara aus, um den Palast des Königs zu besuchen. Da hörte er wiederum unter Trommelschlag die Worte ausrufen:
»Welcher Brahmane oder Krieger in der Wirklichkeit die goldene Stadt gesehen hat, der möge reden. Der König gibt ihm seine Tochter zur Gemahlin und ernennt ihn zu seinem Nachfolger im Reich.«
Als Satidara dies vernommen, ging er sogleich zu den Ausrufern hin und sagte:
»Ich habe jene Stadt gesehen.«
Sie führten ihn zum König, welcher ihn wiedererkannte und glaubte, dass er wie das erste Mal die Unwahrheit rede. Satidara aber sprach:
»Wenn ich wieder die Unwahrheit rede, magst du mein Leben zum Pfand nehmen. Ich bitte dich, lass deine Tochter rufen, sie soll mich getrost befragen.«
Als die Königstochter erschien und den Brahmanen wiedererkannte, sagte sie zum König:
»Lieber Vater, dieser wird uns gewiss wieder eine Lügengeschichte erzählen.«
Da erwiderte Satidara:
»Ob ich Wahres oder Falsches rede, schönes Mädchen, wirst du bald beurteilen können. Ich habe dein Bild in dem Königspalast der goldenen Stadt erblickt. Die Königin ist deine Mutter,
welcher du in früher Kindheit geraubt wurdest.«
Als die Prinzessin dies hörte, rief sie erstaunt:
»Fürwahr, dieser Mann spricht die Wahrheit. Heute Nacht hat mir ein Traum dasselbe offenbart, was er mir sagte. Erkläre nun, mein Vater, wie es kommt, dass ich deine Tochter bin.«
Der König Ukana aber sprach:
»Als meine geliebte Gattin mir ein Töchterchen geschenkt, starb sie bald nach dessen Geburt, und das Kind 3 Tage später.
Während ich nun trauernd am Grab saß, kam ein Nachtdämon geflogen, welcher dich irgendwo geraubt hatte, legte dich in meinen Schoß und verschwand. Ich aber liebte dich wie meine eigene Tochter und habe ganz vergessen, dass du es nicht bist.«
Nachdem der König so gesprochen, war das Zimmer plötzlich mit lichtem Glanz erfüllt, und auf einer Wolke schwebte die Königin herab. Sie umarmte ihre Tochter, welche sie sogleich an dem Muttermal am Arm erkannte, dankte dem König, dass er dieselbe mit so viel Liebe aufgezogen, und sprach zu Satidara:
»Deine Prüfungen, o Brahmane, sind nun beendet. Wisse, dass ich dich allein deshalb ziehen ließ, um deine Beständigkeit zu prüfen. Ich nahm die Gestalt und Sprache der Inseltochter an, um dich zu verlocken, denn ich wollte wissen, ob deine guten Vorsätze auch von dir ausgeführt werden und ob du dem Spiel und dem Leichtsinn entsagt hast, ehe ich dir das Glück meiner Tochter und das meines Reiches anvertraue.
Du hast dich getreu bewährt. Zum Lohn werde nun Herrscher der goldenen Stadt und heirate meine Tochter. Ich selbst bin zu meiner Mutter berufen, woselbst ich mittels meiner Zaubermacht einen höheren Rang anzunehmen berufen bin.
Wisse, dass der Inselkönig, durch mich gerettet, jetzt wieder in seinem Reich ist.
Seine Tochter aber, o König Ukana, habe ich dir zum Weib erwählt, damit dein Haus, wenn meine Tochter es verlässt, nicht einsam werde.«
Und sie taten alle, wie die gütige Königin es ihnen gesagt. Der König Ukana heiratete des Inselkönigs Tochter, welche in Wahrheit ein gutes und liebliches Mädchen war. Satidara aber beherrschte mit seiner geliebten Kankara die goldene Stadt, welche auch unter ihm nur glückliche und zufriedene Menschen beherbergte. Er erzog seine Kinder mit Weisheit und Liebe, lehrte sie die Wahrheit erkennen und den Leichtsinn fliehen, und dankte täglich den Göttern, welche ihn nach so viel Widerwärtigkeiten in die goldene Stadt und in den Schoß des wahren Glücks geführt hatten.